Domradio. Blick in die Bibel.
Woche für Woche schauen wir auf eine Textstelle und haben Expertinnen und Experten zum Gespräch eingeladen. Gemeinsam gucken wir, welche Botschaft dieser alte Text für uns heute hat. Ich bin Jan Hendrik, schön, dass ihr dabei seid. Freitag der 13. ist heute, aber kein Grund, um schwarz zu sehen, denn wir schauen heute wieder in die Bibel und nehmen daraus einen Impuls mit in den Tag. Dabei steht uns in dieser Woche Christel Köhler zur Seite. Sie arbeitet im Erzbischöflichen Generalvikariat Köln und leitet dort den Bereich Glaubensorte und Verkündigung. Hallo Frau Köhler.
Hallo, guten Tag.
Gestern haben wir über Ihre Lieblingsfigur in der Bibel, den heiligen Paulus, gesprochen. Über den haben Sie auch etwas in der Literatur veröffentlicht, in einer Reihe des Deutschen Bibelwerks. Da fallen mir aber dann noch zwei Titel von Ihnen auf, und zwar einmal Die Frau und der Drache, beziehungsweise Die Hure Babylon und die Braut Jerusalem. Was hat's denn damit auf sich? Geht's da um die Frau in der Bibel?
Tatsächlich nicht. Ich habe ein kleines Faible für die Johannes-Offenbarung, und es sind Bilder, die aus der Johannes-Offenbarung stammen. Daher also diese etwas reißerischen Themen. Aber natürlich sind auch Frauengestalten der Bibel immer wieder spannend.
Johannes-Offenbarung, das ist ja das Buch, wo alles kaputt geht irgendwie, ne? Also Roland Emmerich oder so weiter. Warum gerade das Buch?
Weil das Faszinierende ja eigentlich ist, dass das Buch eine einzigartige Hoffnungsperspektive vermittelt, die man in all diesen Untergangsszenarien leicht überliest. Es geht ja eigentlich immer um diesen Ausblick in den Himmel, der am Anfang immer so episodenhaft dem irdischen Zerstörungswahn gegenübergestellt wird. Und am Ende mündet es in dieser wunderbaren Vision, dass es keinen Tempel mehr in der neuen Stadt Jerusalem braucht, weil Gott mitten unter den Menschen ist. Und das, finde ich, ist diese große Hoffnungsperspektive, auf die das Buch zuläuft. Und das fasziniert mich so daran.
Stützt Sie die Perspektive auch bei Ihrer Arbeit? Ich meine, Sie sind ja auch dabei, das Erzbistum Köln mit neu aufzustellen. Also dazu gehören ja auch Visionen irgendwie. Nehmen Sie da ab und zu mal was mit aus der Offenbarung?
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, mir ist Gott sei Dank in die Wiege gelegt, dass ich grundsätzlich mit einem guten Gottvertrauen ausgestattet bin. Und das braucht man auch. Und da ist ja auch diese Hoffnung direkt mit drin. Ich glaube fest daran, dass wir in Kirche eine Botschaft haben, die einzigartig ist, die den Menschen etwas bietet, die Menschen stark macht und groß sein lässt. Und das ist für mich auch eine Motivation, in Kirche zu arbeiten und auch in leitender Funktion zu arbeiten.
Da haben wir es, leitende Funktion. Sie arbeiten als Frau in der katholischen Kirche in leitender Position. Das klingt erstmal gut und naja, nahezu selbstverständlich. Aber was die Rolle der Frau und auch die Rechte der Frau in der katholischen Kirche angeht, da sei noch viel Luft nach oben, heißt es da von vielen Seiten. Wie sehen Sie das?
Wir können an der einen oder anderen Stelle sicher noch etwas lernen, was die vermeintliche Gleichberechtigung von Frau und Mann in Kirche angeht. Ich würde es aber weniger an irgendwelchen Ämterfragen aufmachen, als tatsächlich die Frage zu stellen, wie oft kommt eine weibliche Perspektive zum Zuge? Und da glaube ich, dass es schon einen Unterschied manchmal gibt zwischen einer männlichen und einer weiblichen Perspektive auf die Dinge. Und meine Erfahrung ist gerade auch aus der Seelsorge, dass es sehr bereichernd ist, wenn sich das ergänzt. Und ich finde es auch wichtig, wenn Leitungsteams tatsächlich paritätisch, aber zumindest durchmischt besetzt sind, um die unterschiedlichen Sichtweisen vielleicht auf diese Welt zusammenzubringen. Und das tut Kirche auch gut.
Weibliche Perspektive hört man ja auch, wenn einem, wir sprechen ja gleich über das Evangelium, wenn einem mal eine Frau oder beziehungsweise die weibliche Perspektive mal im Blick auf die Bibel dargelegt wird. Und in der vorletzten Woche hatten wir ja die Bischofskonferenz, und die wollen jetzt in Rom über die Laienpredigt sprechen. Laienpredigt bedeutet auch, dass Frauen in der Messe offiziell predigen dürfen. Tun Sie an vielen Stellen ja auch schon. Wie sehen Sie das? Haben Sie da große Hoffnung drin? Ist das wichtig, dass auch Frauen zu Wort kommen in Gottesdiensten und auch mit Predigen?
Ich finde immer, dass wenn es so einen formalen Akt braucht, um irgendwas in Kraft zu setzen, dann merken wir eigentlich schon, dass das irgendwie nur so ein bisschen, dass wir an Symptomen herumdoktern. Es braucht ein Verständnis dafür, dass Männer und Frauen die Heilige Schrift verstehen und dass sie auch anderen die Heilige Schrift erschließen können. Ob das jetzt in einer Eucharistiefeier, in einer Predigt ist oder ob das auch im ganz normalen Kontext des Miteinander-Glaubens ist, da würde ich gar nicht so groß differenzieren. Aber an einem Sonntag täte es manchmal auch einer Gemeinde ganz gut, vielleicht auch nochmal eine ganz neue Perspektive zu hören. Das kann aber vielleicht auch mal einfach ein Mann als Laie sein, also nicht immer die Klerikerpredigt.
Also mit anderen Worten, Sie schauen da ein bisschen lockerer drauf, als man das jetzt vielleicht so erstmal erwarten würde. Sie sehen, man kann noch justieren, aber Sie zum Beispiel haben jetzt nicht den Wunsch, die Priesterweihe zu empfangen.
Nein, das ist überhaupt nicht mein Ziel.
Dann kommen wir nun zu etwas völlig anderem, nämlich eine Frage, die sehr wichtig ist, nämlich welches Gebot eben das Wichtigste ist. Diese Frage bekommt Jesus von einem Schriftgelehrten gestellt und Jesus antwortet mit einem Doppelgebot. Hören wir dazu unsere heutige Bibelstelle aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 28b bis 34.
Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm, sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt, allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen.
Welches Gebot ist das Wichtigste? Gottesliebe, Nächstenliebe. Jesus spricht mit einem Pharisäer im Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 28b bis 34. Frau Köhler, Jesus hat ja mit Schriftgelehrten ja häufig Streit. Dieser Schriftgelehrte ist ein bisschen anders drauf. Warum? Wodurch äußert sich das?
Wir erleben den Schriftgelehrten hier im Evangelium ja als jemanden, der sehr ernsthaft nachzufragen scheint. Also der eine wirklich eigene Suche mit sich bringt und auf diese Frage auch ernsthaft von Jesus eine Antwort möchte. Deswegen wird es nicht wie an anderen Stellen auch schon so eingeleitet, das hören wir ja sonst schon mal, sie wollten ihm eine Falle stellen oder ähnliches, sondern hier berichtet der Evangelist Markus ja auch sehr neutral, da kommt jemand und er stellt eine Frage, er hört in Ruhe zu und er gibt von sich selbst aus ja auch eine Antwort. Das ist sehr spannend an diesem Text.
Jetzt geht es hier um Nächstenliebe und um Gottesliebe. Wodurch kommt denn bei uns beides zum Ausdruck?
Wenn wir im Hinblick auf die Menschen, die uns begegnen, fragen, was willst du, dass ich dir tue? Ich glaube, dann kommen die beiden Dinge zusammen. Weil wir auf der einen Seite schon eine jesuanische Frage anwenden und ganz auf denjenigen gucken, der uns begegnet. Was willst du, dass ich dir tue? Und eben, weil wir mit dieser jesuanischen Frage zumindest versuchen, Gottes Perspektive mit einzunehmen und ihn auch als Richtschnur unseres Handelns zu machen und nicht nur uns selbst in den Mittelpunkt der Frage und auch der Antwort zu stellen, sondern zu schauen, was könnte es denn bedeuten, dass wir uns an den Wesensmerkmalen Gottes orientieren. Wir hatten das Anfang der Woche schon, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit.
Das heißt, Jesus sagt ja zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und dann wagt keiner mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Warum nicht?
Ein bisschen hat er sie überrumpelt oder mundtot gemacht, aber in einem positiven Sinne, glaube ich. Es scheint ja so zu sein, als wäre das eine Situation, in der mehrere Schriftgelehrte zugegen sind, sicher auch die Jünger. Und sie stellen fest, dieses Hin- und Herspiel zwischen dem Schriftgelehrten und Jesus, das war für diesen Moment erstmal erschöpfend. Finde ich auch ganz schön. Man muss auch nicht immer nochmal und nochmal und nochmal eine Frage stellen, sondern es hat ja auch was damit zu tun, sacken zu lassen, was ich da gerade eigentlich erlebt und gehört habe und festzustellen, da hatten beide einen Teil der Antwort und sie schieben sie ineinander und schon ergibt sich ein Bild daraus.
Und das ziemlich rasch an dieser Stelle. Naja, ob wir nun jetzt nicht fern vom Reich Gottes sind, darüber mögen andere entscheiden. Für heute nehmen wir also diesen Impuls von Christel Köhler mit in den Tag. Ich sage danke und freue mich schon auf morgen.
Bis morgen.
Der Blick in die Bibel. Immer montags bis samstags hier auf domradio.de.